Die EduCouch, der digitale Bildungstalk auf der Frankfurter Buchmesse 2017. Eine Kooperation des Instituts für Digitales Lernen und Cornelsen. Alle Livestream-Interviews von der Messe. Jetzt als Podcast.
So, auch dieses Jahr wieder live von der EduCouch auf der Frankfurter Buchmesse. Das Institut für Digitales Lernen. Diesmal zum ersten Mal in Zusammenarbeit mit dem Cornelsen Verlag. Das ist auch der Stand, auf dem wir gerade sind. Und auch dieses Jahr wollen wir uns auf der EduCouch über die Themen digitale Bildung, digitale Gesellschaft mit Gesprächspartnern unterhalten und das Ganze live streamen. Der Livestream funktioniert über den Facebook-Kanal des Instituts für Digitales Lernen und die Facebook-Seite Digitales Unterrichten. Wer genau auf unserer EduCouch Platz nimmt, findet man auf der Homepage des Instituts für Digitales Lernen. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir die EduCouch heute eröffnen mit unserem ersten Gast, Malte Spitz. Bekannter Mann inzwischen, muss man so sagen. Vielleicht noch nicht so bekannt, dass du dich nicht vorstellen müsstest. Vielleicht magst du unseren Live-Zuschauern sagen, wer du bist und was dir ganz besonders wichtig ist.
Was mir ganz besonders wichtig ist, ja. Malte Spitz mein Name. Hab unterschiedlichste Hüte auf. Ich bin heute hier eigentlich auf der Frankfurter L-Buchmesse, um mein L-neues L-Buch vorzustellen, was letzte Woche rausgekommen ist. Habe aber ansonsten auch in den letzten Jahren viel in der Netzpolitik gemacht, beziehungsweise allgemein in der Politik und schreibe viel zu Themen der digitalen Gesellschaft.
Das ist schon eine sehr gute Überleitung, neues Buch. Dein neues Buch heißt ja Daten, das Öl des 21. Jahrhunderts. Inwiefern gehst du dabei auch auf Bildungskontexte ein oder anders gefragt? Ich würde ja sagen, Bildung ist das Öl des 21. Jahrhunderts. Was würdest du dazu sagen?
Also ich habe das Thema Bildung an verschiedensten Stellen drin im Buch. Ich habe einmal ein sehr schönes, praktisches Beispiel drin, bei der Frage von Vertrauen. Es gab mal ein Projekt in den Vereinigten Staaten, das war so 2012, 2014 rum, von der Firma InBloom. Ein riesiges Projekt, wo man Schülerdaten erheben wollte, um darauf dann aufbauend durch entsprechende Aufbereitung und Zusammenführung der Daten quasi Hilfestellung zu geben für den Unterricht, für den Einzelnen und so weiter. Das Problem war, dass dieser Fragebogen, der dann an die Schulen ausgegeben war, war so riesenumfassend. Da ging es nicht nur um irgendwie Schulnoten und sonst wie Lernerfolg, sondern es ging auch über, ob das Kind bei den Eltern lebt, sind die Eltern noch zusammen, hat das Kind irgendwelche Vorerkrankungen, ich weiß was, es ging letztendlich um 400 Einzelinformationen, das war ein Riesenprojekt, finanziert mit 100 Millionen US-Dollar und dann gab es irgendwann den Punkt, dass die Eltern gesagt haben, stopp, wir wollen nicht, dass solche Daten aus dem Schulalltag unseres Kindes aufgearbeitet werden und anderen zur Verfügung stehen. Was heißt das für die Zukunft meines Sohnes, meiner Tochter? Und das hat dann dazu geführt, dass das Projekt letztendlich nach einem halben Jahr wirklich eingestampft wurde. Und zig Millionen, die da reingeflossen sind, waren quasi weg, weil die Leute nicht bereit waren, so sensible Informationen, wo es sowohl um das familiäre Leben geht, aber auch über die Lernsituation abzugeben und außer Hand zu geben. Und auf die Frage, ist Bildung nicht das Öl des 21. Jahrhunderts? Es gibt ja eine ähnliche Aussage, die sagt, geistiges Eigentum sei das Öl des 21. Jahrhunderts. Das war so um die Jahrtausendwende rum. Ich glaube, es passt eher bei Daten, weil Daten ganz viele Prozesse unterstützen. Und es geht nicht nur um Bildung, es geht quasi nicht nur um irgendwie Kommerzialisierung von Daten, sondern es geht um ganz viele Veränderungsprozesse, die auf den Daten aufbauen.
Du hast ja gerade ein gescheitertes Datenprojekt im Bildungsbereich geschildert und trotzdem fallen ja auch in unserem Kontext und auch wenn wir digitales Lernen denken, natürlich wahnsinnig viele Daten an. Ne? Wo sind diese Daten gefährlich, an welchen Stellen müssen wir aufpassen und wo können sie trotzdem sehr, sehr hilfreich und nützlich sein?
Ich glaube, da gibt es keine absolute Faustformel, dass man sagt, das ist schlecht und das ist quasi sinnvoll. ich glaube, es gibt schon so ein paar Aspekte, die man im Hinterkopf behalten sollte. Einer ist zum Beispiel, umso zentralisierter Daten vorgehalten werden, umso schwieriger würde ich das sehen. Also ich hätte weniger Probleme, wenn bestimmte Daten lokal in einer Schule vorliegen, als wenn jetzt quasi von allen Schülerinnen und Schülern die Daten quasi zentral in einem Bundesland an einem Ort vorliegen oder bundesweit oder EU-weit. Also diese Frage Zentralisierung der Daten, umso zentralisierter, umso schwieriger sehe ich es. Auf der anderen Seite, ich natürlich, das mache ich auch auf die Frage in meinem Buch, ist es nicht sinnvoll, dass bestimmte, zum Beispiel Klassenarbeiten, so ganz typisch, nochmal digital ausgewertet werden? Gar nicht, um zu sagen, hat die Lehrerin vielleicht einen Fehler gemacht, sondern einfach über auch einen gewissen Zeitraum vielleicht zu sehen, Entwicklung zu sehen bei einem Schüler. Wo hat er weiterhin Schwächen, die der Lehrer vielleicht nicht sieht, weil es zwischendurch einen Wechsel gab beim Lehrpersonal, ich weiß nicht was. Solche Sachen können schon sinnvoll sein. Klar, es hängt dann ganz stark von der Ausgestaltung ab, aber ich glaube schon, dass man nicht per se sagen darf, Datenspeicherung im Bildungsbereich ist von vornherein schlecht. Ich glaube, es gibt sinnvolle Anwendungen, aber die sind auch mit sehr viel Aufwand verbunden. Und gerade spüren wir leider, dass im Bildungsbereich, gerade auch bei den Schulen zum Teil, noch nicht die finanziellen Möglichkeiten da sind, aber auch noch nicht das technische Know-how, um solche Daten sicher vorzuhalten.
Wenn wir weiter in die Zukunft denken, hältst du Unterricht gesteuert von einer KI, datengetrieben, voll personalisiert, für A möglich und B für wünschenswert?
Für
nicht an allen Stellen, das ist ja, klar, sondern an ausgewählten?
An ausgewählten Stellen, also ich sage jetzt mal so was Klassisches wie Sprachunterricht zum Beispiel, irgendwie wo Ölkabeln lernen. Also ja, ich halte es für möglich. Ich glaube, da sprechen wir eher über einen Zeithorizont 10, 15, 20 Jahre als jetzt die nächsten 5 bis 10 Jahre, würde ich sagen. Halte ich es für wünschenswert? Als Unterstützungsangebot könnte ich es mir durchaus vorstellen, um zum Beispiel den ganzen Nachhilfemarkt abzulösen, der sehr in den letzten 10 Jahren explodiert ist oder in den letzten 15 Jahren explodiert ist. Auch als Unterstützungsangebot zum Beispiel. Aber ich glaube, dass Klassenunterricht, sag ich jetzt mal so ganz oldschool-mäßig, schon noch seinen Mehrwert hat als jetzt völlig individualisierter Einzelunterricht. Vielleicht bin ich da auch zu romantisch veranlagt, dass ich sowas noch hochhalte. Aber wie gesagt, ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, dass meine eigenen Kinder in der 10. Klasse quasi keinen Klassenlehrer mehr zum Beispiel haben.
Weil wir ja auch wissen, dass Lernen in sozialen Räumen und soziale Interaktion natürlich an vielen Stellen einen deutlichen Mehrwert auch bietet. Genau. Gut, aber die Unterstützung, an die glaube ich auch, und da glaube ich steckt auch sehr viel Potenzial, weil heute ist ja dann doch oft so, dass alle zum gleichen Zeitpunkt exakt das Gleiche mit im Endeffekt dem exakt gleichen Outcome. Es ist Herbst, du bist in der 7. Klasse, also ist Bruchrechnen dran. So, ja. Da sind wir gerade und da können wir vielleicht auch datengetrieben ein Stück, glaube ich, wegkommen.
Ja.
Also analytisch.
Ja, und so man kann einfach Probleme, die in der Vergangenheit nicht angegangen wurden, auch nochmal 2, 3 Jahre später zur Not aufgreifen. Wenn man einfach merkt, im Deutschunterricht, jemand hat auch in der 10. Klasse noch seine Probleme mit der Kommasetzung, dann ist es vielleicht auch sinnvoll, ihm in der 10. Klasse nochmal die Hilfestellung zu geben, auch wenn es eigentlich was ist, was schon 2, 3 Jahre vorher dran war.
Ich würde es mal mit einer ganz, ganz konkreten Frage, einer lebenspraktischen Frage stellen. Was würdest du einem heutigen Schüler, vielleicht auch Lehrer, empfehlen in Bezug auf seine persönlichen Daten? Gibt es irgendwelche Grundregeln, wo du sagst, Achtung, sowas würde ich ganz grundsätzlich nicht machen? Gibt es da irgendwas, wo du eine Empfehlung hättest? Weil solche Fragen kriegen wir natürlich. Also ganz praktisch. Kommen Leute zu uns, also was machen die jetzt?
Ganz wichtiges Thema unter den. Ich glaube, die erste Faustregel ist, sich selber darüber zu informieren, wer speichert in dem Sinne überhaupt was. Also sich ein bisschen eine Übersicht machen, wer ist in einem Prozess, in einem Vorgang involviert, welche Firmen, welche Akteure, wo sitzen die. Das wird man nicht an allen Stellen hinbekommen, weil manchmal wird man irgendwelche Firmennamen hören und dann wird man nichts weiter hinter sehen können. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, sich einen Überblick zu verschaffen und dann selber die Abwägung vornehmen, wie relevant das ist oder wie schützenswert das ist, was dort preisgegeben wird, und dann zu entscheiden, ist das was, was ich selber vom quasi selber in meinem eigenen Interesse schützen will, und dann auch dafür Kraft einsetzen, sei es finanzielle Mittel einzusetzen, dass man seine Daten schützt, zu überlegen, wie kann man so eine Anwendung, sowas durchführen, ohne dass zu viele meiner persönlichen Daten preisgegeben werden. Wenn man allerdings sagt, das ist mir scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, dann muss man sich jetzt einfach nur klar sein und dann mit diesem potenziellen Risiko leben. Also ich finde ja informationelle Selbstbestimmung als Leitsatz des Datenschutzrechts heißt nicht, dass man jedem vor Fehler beziehungsweise vor der eigenen Entscheidung schützen kann. Wenn man bestimmte Daten preisgeben will und das bewusst tut, dann ist das so. Ich will nur dafür Sorge tragen, dass die Menschen wissen, was findet dort statt und selber in der Lage sind, eine solche Abwägung zumindest ansatzweise vornehmen zu können.
Und dann in dem Moment ist es jetzt eine Bildungsaufgabe, weil von einem Schüler zu unterstellen, dass er diese Mündigkeit in einem Alter von 12, 13 Jahren haben kann, ist natürlich unmöglich.
Also ja, wobei ich da sogar sagen würde, manchmal ist mein Eindruck, sind da 12, 13-Jährige mündiger als 50-Jährige wiederum, weil sie zumindest dieses technische Verständnis haben in einer gewissen Form, was dazu beiträgt, eine solche Abwägung vorzunehmen. Ob sie schon die Fähigkeit haben, die Folgen richtig abschätzen zu können. Okay, darüber kann man sich streiten. Da brauchen sie vielleicht noch weiterhin Unterstützung und Bildung. Aber da haben sie zum Teil echt einen großen Vorteil vor vielen älteren Menschen, die ja manchmal vor solchen Fragen ein bisschen hilflos davor stehen, weil sie überhaupt nicht wissen, worum es überhaupt geht.
Wäre das sozusagen ein Erwachsenenbildungsauftrag?
Total. Ich sage immer, damit machen wir auch nicht nur Freunde, die Frage digitale Kompetenzvermittlung ist natürlich was man jungen Menschen von Anfang an so früh wie möglich irgendwie beibringen muss. Aber ich glaube, deutlich wichtiger ist, dass wirklich wir schaffen, dass nicht noch die nächsten 30 Jahre oder nächsten 40 Jahre die Menschen keine Kompetenzvermittlung erhalten. Also das ist für mich deutlich wichtiger und deutlich unterstützenswürdiger, weil da einfach noch ganz, ganz, ganz viel Nachholbedarf ist. Bei den Schulen erleben wir es langsam, dass sich da was entwickelt. Das wird auch noch ein paar Jahre vermutlich brauchen, bis man wirklich sagen kann, da ist man auf einem Niveau angekommen, wo man glücklich oder halbwegs glücklich mit sein kann. Aber wenn es um die Erwachsenenbildung geht, da sind wir noch quasi meilenweit davon entfernt derzeit.
Ich würde einen kurzen Sprung machen, einen gedanklichen. Du bist auch bekannt für die Idee einer Kultur-Flatrate.
Ja.
Magst du das kurz erläutern, was dahinter steckt, und vielleicht auch auf die Implikationen eingehen, die das für einen Bildungsbereich auch hätte?
Also die Idee ist letztendlich, dass man sagt, dass man für die nicht kommerzielle Nutzung von Inhalten, von Büchern, von Filmen, dass man dafür eine Pauschalvergütung abführt. Die wird irgendwo nach den Berechnungen, die es bisher gibt, zwischen 5 und 15 Euro liegen pro Monat. Also Pi mal Daumen so viel, was man heute für einen Netflix-Zugang oder für einen Gruppenzugang bei irgendeinem Musikdienst ausgibt. Und das macht man letztendlich allgemein verbindlich, und dafür hat man wiederum die Möglichkeiten, diese Inhalte für nicht kommerzielle Zwecke zu nutzen. Das ist nicht zwingend zu verbinden mit dieser, mit auch einer Forderung, die ich so seit Jahren rumgetragen habe, die mittlerweile sehr viel Zuspruch auch zum Glück hat, nämlich Open Educational Resources, nämlich freies Bildungsmaterial letztendlich. Das würde dadurch einfacher werden durch ein Modell einer Kultur-Flatrate. Also ich sage mittlerweile Pauschalabgabe, weil Kultur-Flatrate ist einfach ein Begriff, der ist verbrannt. Kann ich auch verstehen, dass viele sagen, es gibt für Kultur keine Flatrate. Das ist so in Widerspruch.
Ich finde ganz charmant, aber.
Aber es gibt viele, die kriegen da sofort dagegen die Nackenhaare hoch. Aber ich glaube, dass wir in ein System stärker übergehen müssen, wo Inhalte, die bisher geschützt sind und durch den Schutz natürlich auch eine Limitierung des Zuganges bedeuten, dass wir dort Öffnung vornehmen. Und da finde ich den Bildungsbereich den wichtigsten fast. Wenn man sieht, wie viel Geld auch heute noch in Bildungsinhalte fließen, glaube ich, wäre es sinnvoller, wenn das Geld investiert wird in Inhalte, die danach auch frei weiter nutzbar sind und veränderbar sind und die man übersetzen kann in quasi Länder, die sich quasi nicht solche Bildungsmaterialien sonst quasi leisten können, wie wir sie uns leisten können und. Und da wäre natürlich so eine Pauschalvergütung eine wunderbare Möglichkeit für, um sowas mit abzudecken in bestimmten Bereichen. Aber ich glaube, das kriegt man auch, das zielfreie Bildungsmaterialien kriegt man auch schon hin, ohne dass man eine Pauschalvergütung einführt.
Gäbe es in diesem Modell noch eine Rolle von heutigen kommerziellen Bildungsanbietern?
Klar, weil es brauchen natürlich Akteure, die diese Inhalte herstellen. Und es gibt ja weiterhin die kommerzielle Verwertung. Also es gibt ja, wir haben ja weiterhin, und das ist ja auch heute bei vielen Anbietern, bei vielen Verlagen, bei vielen Sendern weiterhin auch ein sehr relevanter Punkt, die kommerzielle Verwertung, die ganze Lizenzierung von Inhalten. Was ich halt schwierig finde, diese Fälle, die jetzt zum Glück häufig nur Einzelfälle mittlerweile sind, aber wo wir zwischendurch mal eine ganz andere Zeit hatten, wo man zum Teil Sachen nicht fotokopieren durfte oder wo man alles anmelden musste oder wo es danach eine Abmahnung potenziell gab, wo man sich sagt, so nee, das kann doch nicht sein. Warum darf ich, wenn ein Schüler für sein Unterrichtsprojekt ein Video zusammenschneidet, dann dafür Ärger kriegen, dass er im Hintergrund lizenzrechtlich geschützte Musik abspielt und dadurch dann das Video potenziell gesperrt wurde oder irgendein Filmausschnitt. Das kann ich aus Sicht des Inhabers dieser Lizenzrechte natürlich irgendwie verstehen, aber es ist natürlich trotzdem nicht förderlich dafür, wenn man sagt, man möchte Menschen digitale Bildungsinhalte irgendwie näher bringen, wenn sie merken, dass ihre harte Arbeit dann mit einem Sperrvermerk versehen ist.
Finde ich ein sehr spannendes Modell, finde ich eine super Idee. Gleich die Überleitung zur nächsten Frage, weil das vielleicht ein Baustein deiner nächsten Antwort sein wird. Bildungspolitik in den nächsten 10 Jahren. Welche Weichen müssen unbedingt gestellt werden? Welche vielleicht auch vollständig radikalen Veränderungen müssen wir denken in den nächsten 10 Jahren, um eine Zukunftsfähigkeit überhaupt erreichen zu können?
Ich glaube, wir müssen es hinbekommen, dass der Bildungsföderalismus an bestimmten Stellen aufgebrochen wird, sowohl was die Infrastruktur angeht, also dass man, und da spreche ich über technische Infrastruktur, die man ruhig auch mit Bundesmitteln stärker fördern soll, aber auch, dass man sagt, so Projekte wie digitale Bildungsinhalte zu fördern, das sollte man auch bundesweit angehen und sollte man quasi nicht 16 Landesparlamenten nur überlassen. Ich glaube, das ist so die strukturelle Frage, wie weit kann es wirklich diese radikale Veränderung geben? Wenn man das aufmachen würde und dort mehr Spielraum hätte als in den letzten 10 Jahren, dann könnte das tatsächlich zu vielen Veränderungen führen, weil dann auch ganz andere finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Weil dann muss nicht jeder Landeshaushalt schauen, wo kriegt er noch seine 5 Millionen, 10 Millionen, 20 Millionen zusammen, sondern dann kann man sagen, okay, das ist ein Bundesziel, das wollen wir so fördern, wie es angemessen ist. Und da wären jetzt sehr, sehr hohe Förderungen angemessen. Und das andere ist, glaube ich, zu verstehen, wobei ich da sagen muss, ich nicht mehr so stark in den tagesaktuellen Diskussionen drin bin, wie kriegt man den Unterricht so gestaltet, dass digitale Inhalte, digitale Lernmethoden nicht noch ein Exotentum quasi genießen. Ich glaube, da hat sich was verändert. Ich habe mich vor 5, 6 Jahren damit häufiger auseinandergesetzt als aktuell. Ich glaube, da hat sich was verändert. Aber es ist trotzdem noch so, dass es sehr abhängig ist von einzelnen Faktoren, dem einzelnen Lehrer, der einzelnen Schule und es noch keine generelle Situation gibt, wo man sagen könnte, dass es überall dass wir überall ein gewisses Minimum erreicht haben. Es gibt manche, die kann man als, sage ich jetzt mal, Vorbilder bezeichnen. Und es gibt ganz viele, die sich der Frage noch nicht wirklich angenommen haben. Und eine solche Schere aufzubrechen und wieder kleiner zu machen, diese Spaltung, halte ich für ganz, ganz wichtig, weil ansonsten haben wir das, dass wir in 10 Jahren Schulabsolventinnen haben, die mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen in diesem Bereich aus der Schule rausgehen. Und ich glaube, dass diese Frage von Kompetenzen, sei es diese Einordnung und Abwägungsfragen, sei es informatische Kompetenzen, so zentral sein werden für die Arbeitschancen, für die eigene Selbstständigkeit in Zukunft, dass das echt zu gesellschaftlichen, ich will nicht sagen Spaltung führen kann, aber schon zu sehr stark prägen wird, welche zukünftigen Chancen hat jemand und welche nicht. Und da sollte es möglichst ein gleiches, hohes Niveau überall geben und es soll nicht so ein paar geben, die vorpreschen und ganz viele, die noch warten. Ich glaube, das wäre der Situation nicht gerecht.
Ich wäre mit meinen Fragen erstmal am Ende, aber wir geben unseren Gästen auf der Edo-Couch immer die Möglichkeit, zum Schluss das loszuwerden an unsere Zuschauer, was ihnen wichtig ist. Gibt es noch irgendein Thema, das dir ganz wichtig ist, ein Thema, irgendwas, was du sagst, das wird die Zukunft prägen, da müssen wir drauf achten?
Also ein Thema, wo ich selber einfach, dass so meine eigene Meinung vielleicht sogar wirklich nur einfach ist, ich glaube, man muss auch bei digitalen Inhalten stärker auf den Inhalt an sich achten und nicht nur auf die Verbreitungsmethode oder auf die, wie ist es dargestellt, präsentiert, in welchen Formaten ist es vollständig. Da habe ich manchmal den Eindruck, nur um so einen Haken setzen zu können, wir machen jetzt auch digitale Inhalte, aber es wird nicht darauf geachtet, was dort passiert, wie das passieren kann, welche Möglichkeiten es gibt zur Präsentation. Also da ist mir manchmal diese Technikfokussierung nur auf die Technik, hielte ich für den falschen Weg. Ja, es muss da eine Veränderung geben, aber es kommt auch darauf an, was man darüber transportiert. Also nur digitale Bildung, die sei jetzt mal aber nichts aussagt, hilft uns auch nicht viel weiter.
An dieser Stelle könnte ich überhaupt nicht mehr zustimmen. Genau das ist der Punkt. Also die Präsentationsformen und auch das vielleicht auch radikale Hinterfragen, warum wir Inhalte überhaupt transportieren und ob nicht Dinge auch weggehen müssen oder ganz neu gedacht werden. Genau. Und dieser digitale Wandel gibt uns gerade die Möglichkeit dazu. Ja. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank an Malte Spitz. Unser nächstes Interview wird um 13 Uhr Birgit Hausgar und Nina Weibel sein auf dem Facebook-Kanal des Instituts für digitales Lernen. Und das Thema wird sein Smartphones als Werkzeug für Schüler im Unterricht. Vielen Dank und bis bald.